Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Bibeltagsgemeinde, im englischen Parlament ist es ja Tradition, dass die neue Sitzungsperiode, die dort meistens ein Jahr dauert, also nicht eine Regierungsperiode, eine Sitzungsperiode, nicht vom Parlamentspräsidenten eröffnet wird, sondern von der Queen herself, also von der Königin selbst, mit der sogenannten Queen's Speech. Das ist die Königsrede. Und dafür gibt es ein genau vorgeschriebenes Ritual. Die Queen spricht zugleich vor beiden Häusern, also vor dem Unterhaus, das das eigentliche Parlament ist, und im Oberhaus, das findet in Westminster Palace statt. Und der Staatsakt beginnt mit der Abfahrt der Königin vom Buckingham Palace. Das ist genau festgelegt. In einer prunkvollen, vierspännigen Staatskarosse. Und dann fährt sie vom Buckingham Palace rüber nach Westminster Palace. Erscheint zu diesem Anlass mit Krone und in vollem Ornat. Und während die Vertreter des Oberhauses schon warten, müssen die eigentlichen Abgeordneten des Unterhauses erst, das ist hochinteressant, durch einen königlichen Boten gerufen werden. Die warten also in ihrem Raum und ein königlicher Bote geht dann, so sagt das Ritual, zu den geschlossenen Türen des Unterhauses und muss dreimal anklopfen. Und erst danach wird ihm geöffnet und dann erklärt er, dass die Königin die Abgeordneten zu sehen wünsche. Warum dieses wiederholte Anklopfen? Es signalisiert etwas, nämlich, dass sich das Unterhaus nicht so einfach vor den Monarchen zitieren lässt. Das ist der Parlamentsvorbehalt. So selbstbewusste Parlamentarier wünschte man sich in manchen Parlamenten. Das ist das Selbstbewusstsein des Parlaments gegenüber dem Königshaus. Wir lassen uns nicht einfach vor den König zitieren, denn wir haben die Macht im britischen Königreich und nicht das Königshaus. Und die Abgeordneten ziehen dann, angeführt vom Premierminister und dem Oppositionsführer, rüber ins Oberhaus, wo die Mitglieder des Oberhauses bereits warten, und dann stehen sie dort vor dem auf Stufen erhöhten Thron und dann erst verließ die Königin ihre Queen's Speech, die Regierungserklärung, aus der die Gesetzesvorhaben und Projekte der nächsten Periode der Arbeit hervorgehen. Allerdings weiß jeder, während sie dort liest, die Königin trägt nicht ihre eigene Rede vor. Sie hat auch keinerlei Macht zu beeinflussen, was aus dem Gesagten wird, sondern die Queen muss vorlesen, was der Regierungschef, was der Premierminister verfasst hat, beziehungsweise seine Berater. Und das wird der Königin dann übergeben. Und nur der Premier hat auch die Macht, die Regierungsziele durchzusetzen. Also die Königin ist nur das Sprachrohr des Premierministers. Aber sie liest ihre Queen's Speech. Das Matthäusevangelium führt uns heute Morgen in eine Situation, wo ebenfalls ein König seine Regierungserklärung vorträgt. Er sitzt nicht in einem Thronsaal, sondern befindet sich an einem Berg. Und die Unterscheidung liegt darin, dass dieser König seine Rede selbst verfasst hat. Und dass dieser König auch die Macht hat, durchzusetzen, was er in seiner Regierungserklärung sagt. Das unterscheidet ihn grundsätzlich von dieser Queen's Speech. Und wenn wir etwas mit dem Reich dieses Königs zu tun haben, ihr Lieben, dann tun wir gut daran, diese Regierungserklärung, dieses Manifest des Königs sehr aufmerksam zu hören und zu studieren. Gestern hatten wir ja mit unserem Studium des Matthäusevangeliums begonnen, in einem sehr intensiven, bewegten und auch fröhlichen gemeinsamen Tag. Und wir haben gesehen, wie Matthäus in den ersten Kapiteln Jesus als den König offenbart, als einen König. Und der Name seines Reiches ist das Reich Gottes oder das Reich der Himmel. Das sind dieselben zwei verschiedene Begriffe für dieselbe Sache. Und wir haben gelesen, wie Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um. Und wir haben dann Vers 4, Kapitel 4 abgeschlossen mit der Bilanz, mit dem Überblick über die erste Wirkungstätigkeit Jesu. Und ich darf Sie alle bitten, das in Ihren Bibeln mit aufzuschlagen, mitzuverfolgen. Matthäus 4, Abvers 23. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich, also das Evangelium, wie man ins Reich Gottes kommt, und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien, also sogar in Richtung der syrischen Provinz. Das war eine römische Provinz, die nannte man Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie alle, und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und aus dem Süden von Judäa und von jenseits des Jordans. Es folgt ihm eine große Menge. Die Jesusbewegung ist zwischenzeitlich eine Massenbewegung. Alle strömen herzu, alle wollen dem König nahe sein, alle wollen teilhaben an seinen Wohltaten. Das ist die Situation. Und man fragt sich, wer davon wird bleiben, wer von diesen vielen? Wer aus dieser Masse hat verstanden, was der König will? Und jetzt nimmt sich Jesus die Zeit, genau zu erklären, was für ein Reich er bringt und was es praktisch bedeutet, in seinem Reich zu leben. Kapitel 1 bis 4 haben uns Jesus als den kommenden König vorgestellt. Und die berühmte Bergpredigt in Kapitel 5 bis 7 ist jetzt der nächste logische Schritt. Das ist die Regierungserklärung des Königs für das Reich Gottes. Das ist die King's Speech. Und in dieser Regierungserklärung sagt der König nicht, wie Nichtchristen einen säkularen Staat regieren sollen. Sondern in dieser Regierungserklärung sagt uns unser König, wie Jünger Jesu Christi in ihrem Alltag leben sollen. Und Matthäus macht von Anfang an deutlich, diese Bergpredigt wendet sich nicht nur an den inneren Kreis der Jünger, sondern sie wendet sich zugleich an die Menge des Volkes. Da ist ein innerer Kreis und ein äußerer Kreis. Und wir sehen, dass die Massen, die Menge, die ist immer mit im Blick. Wir haben es hier in Vers 25 von Kapitel 4 schon gesehen, eine große Volksmenge. Und das taucht im ersten Vers der Bergpredigt wieder auf. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und das ist die Szenerie. Die Jünger sozusagen im inneren Kreis. Die Volksmenge kriegt das aber mit. Sie soll es mithören. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede und lehrte sie und sprach. Und wir werden dann, wenn wir ans Ende der Bergpredigt schauen, das ist Kapitel 7, Vers 28. Da schließt die Bergpredigt. Es war ein herrliches Geräusch, wenn die Blätter, das Blättern in der Bibel zu hören ist im ganzen Saal. Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Das heißt, sie haben zugehört. Sie haben zugehört. Es sollte jeder, auch die Mitläufer, sollten die Möglichkeit bekommen, die Kosten zu überschlagen. Verschafft euch ein Bild davon, sagt Jesus, was das Reich Gottes ist. Was es bedeutet, unter meiner Königsherrschaft zu leben. Und dann trefft eine Entscheidung, wie ihr euch diesem Reich gegenüber verhalten wollt. Und damit macht Jesus auch deutlich, ins Reich Gottes, da rutscht man nicht einfach so nebenbei hinein. Im Reich Gottes, da schwimmt man nicht mit. Und mancher, der sich drinnen wähnte, musste plötzlich erkennen, dass er noch draußen war. Wo stehen wir? Die ersten Zuhörer dürften zugleich geschockt und berührt gewesen sein. Die Zustände, die Jesus hier schildert, die klingen wie von einem anderen Stern. Und das macht die Bergpredigt zugleich abschreckend und faszinierend. Es ist beides in einem. Abschreckend und faszinierend. Und die meisten unserer Zeitgenossen, wenn sie die Bergpredigt hören, denken sie an eine bewundernswerte Ethik. Wenn wir etwas vom Christentum wertschätzen, dann die Ethik. Jesus dort, ein Weisheitslehrer, wie er im Hügelland nördlich vom See Genezareth, wahrscheinlich auf einem Plateau in den galiläischen Bergen, sich niedersetzt, wie das so die klassisch lehrenden Rabbiner getan haben. Und Matthäus betont nochmal, er tat seinen Mund auf in Vers 2, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber das ist eine klassische Formulierung, eine feierliche Redewendung. Er tat seinen Mund auf und sprach. Das unterstreicht nochmal die besondere Autorität, die besondere Würde, mit der Jesus hier redet. Tja, und was dann kommt, das halten viele für die bedeutendste menschliche Rede, die je gehalten wurde. Für den besten Leitfaden, wie die Menschheit miteinander leben soll. Mahatma Gandhi, der ja abgelehnt hat, Jesus als Sohn Gottes anzuerkennen, hat sich mit geradezu schwärmerischen Worten zur Bergpredigt äußern können. Viele haben Jesus als den großen Lehrer der Bergpredigt gerühmt, auch wenn sie abgelehnt haben, ihn als den Retter für Sünder, der am Kreuz starb und auferstanden ist, anzuerkennen. Viele halten die Bergpredigt für eine gute praktische Anleitung zu einem besseren Leben. Und ich muss dabei denken an ein Ereignis, das lange zurückliegt, waren die Kinder noch klein Wir waren im Zirkus mit ihnen. Und eine Szene ist uns damals besonders haften geblieben. Wie ein Clown ein Pferd dazu bewegen will, dass das Pferd über eine Stange springt. Und das Pferd bleibt ganz ungerührt, obwohl das eine niedrige Stange ist, vor dieser Stange stehen. Es macht nichts. Und dann kommt der Dompteur und gibt dem Pferd einen Zucker und redet ihm gut zu und zack, schon ist das Pferd drüber über die Stange. Das hat natürlich alle amüsiert, wie der Clown scheitert und der Dompteur das so mit einem Stückchen Zucker macht. Und so stellen sich viele den Umgang mit der Bergpredigt vor. Der Mensch ist wie ein störrisches Pferd, das nicht so recht Gutes tun will. Aber wenn man ihm gut zuredet, wenn man ihm einen Zucker gibt, wenn man ihm ein bisschen auf den Allerwertesten klopft und ihm auf die Schulter klopft und sagt, nun mach schon und sei doch gut und schau mal, es ist doch gar nicht so schwer, dann hüpft er rüber. So stellen sich viele Menschen die Bergpredigt vor als ein gutes Zureden zu einem besseren Leben. Wie mögen die ersten Zuhörer damals diese Worte gehört haben? Hören wir nur einmal hinein. Wir können jetzt nicht den gesamten Text Matthäus 5 bis 7 lesen, aber wir wollen einige Verse mal uns hineinhören. Kapitel 5 ab Vers 20. Einige Verse aus den sogenannten Antithesen, wo Jesus sagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, Vers 20, Matthäus 5, Vers 20, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist so viel wie du Hohlkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist euch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht geht und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der dir von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel erweist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht das auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das ist nur ein Teil der Rede. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sitzen da. Und Sie hören das und noch mehr. Wie reagieren Sie? Jesus legt die Latte erschreckend hoch. Und so haben die Leute auch reagiert. Am Ende der Bergpredigt sagen sie, Vers 28, Kapitel 7, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Das ist noch fast etwas zu vorsichtig übersetzt. Sie erschraken. Sie waren geschockt, heißt das hier. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das ist die Reaktion. Erschrecken. Wenn wir uns nochmal mit dem Pferd vergleichen, die Bergpredigt verlangt nicht nur, dass wir über die Stange springen. Die Bergpredigt verlangt von uns nicht nur, dass wir uns moralisch ein wenig am Riemen reißen, dass unser Leben etwas ordentlicher, etwas konsequenter, etwas besser wird. Das lässt sich mit einem Stückchen Zucker vielleicht noch hinbekommen und mit einem Klaps auf den Rücken. Nein, die Bergpredigt verlangt von uns Pferden, wenn ich das so sagen darf, dass wir uns in die Lüfte erheben und fliegen. Das verlangt die Bergpredigt. Und wir fragen zu Recht, wie soll ein Pferd fliegen? Ein Pferd müsste ein Vogel werden, bevor es fliegen könnte. Wer kann so leben, Jesus? Und einige haben ihren Kopf dadurch aus der Schlinge gezogen, dass sie gesagt haben, diese Ethik gilt erst im tausendjährigen Reich. Die gilt jetzt auch gar nicht. Aber das steht hier nicht. Und darum müssen wir genau hinsehen, was Jesus wirklich gesagt hat. Was sind das für Leute, die hier beschrieben werden? Sind wir das? Und wir tun gut daran, von vorn zu beginnen. Wir müssen natürlich selektiv vorgehen. Wir können nur auf einige dieser Verse uns etwas genauer konzentrieren. Aber es geht mir darum, dass Sie die Linie verstehen, die sich dahin durchzieht. Und deswegen habe ich versucht, Ihnen diese Linie schon mal auf diesem blaufarbenen Gliederungszettel zu zeigen. Und immer, wenn ich mich auf den Gliederungszettel beziehe, dann sage ich Abschnitt, also Abschnitt Römisch 1. Und ich habe nur drei Punkte für diese Predigt und da spreche ich dann von Punkten, beziehungsweise drei Schicksalswahrheiten. Drei Schicksalswahrheiten sind es, die Jesus uns in dieser Bergpredigt hervorruft. Und ich habe es bewusst auf diese drei begrenzt, weil ich hoffe, dass Sie die sich merken, dass Sie die notieren, dass Sie mit diesen drei Schicksalswahrheiten die Linie durch diese Bergpredigt hindurch ganz deutlich sehen können. Und womit geht es los mit dem ersten Wort, das Jesus hier sagt, in Vers 3, Kapitel 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das steht am Eingang der Bergpredigt. Und das führt uns zur ersten dieser drei Schicksalswahrheiten. Und die erste Schicksalswahrheit lautet, neues Leben braucht neue Menschen. Ich sage heute mal alle drei Punkte schon am Anfang, damit wir den Überblick besser behalten. Der zweite Punkt wird lauten, neue Menschen bekommen einen neuen Lebensstil. Und der dritte Punkt heißt, neues und altes Leben dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Das ist die Linie, die sich durch die Bergpredigt hindurchzieht. Erstens, neues Leben braucht neue Menschen. Das ist der Grundgedanke, der sich durch die ganze Bergpredigt hindurchzieht. Dieser Grundgedanke lautet, was wir tun, hängt davon ab, was wir sind und nicht umgekehrt. Wir sind nicht das, was wir tun, sondern das, was wir tun, wie wir praktisch leben, resultiert aus dem, was und wer wir sind. Und deswegen sagt Jesus in Kapitel 5, Vers 20, eure Gerechtigkeit, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Denn genau das hatten die Pharisäer nicht begriffen, dass was wir tun, davon abhängt, was wir sind. Dass die Innenseite über die Außenseite entscheidet, dass unsere Innerhaltung über unsere Handlungen entscheidet. Genau das hatten die Pharisäer nicht begriffen. Sie lebten genau andersherum. Hauptsache das Äußere stimmt. Hauptsache die Regeln werden eingehalten. Hauptsache ich erfülle meine religiösen Pflichten. Hauptsache, ich komme einigermaßen fromm und wohltätig durchs Leben. Was da drinnen passiert, das geht kein etwas an. Das ist auch nicht so wichtig. Die Pharisäer waren Meister in äußeren Dingen. Sie hatten sich sehr strenge Regeln sogar gegeben. Am Feiertag zum Beispiel durfte man nur eine bestimmte Anzahl von Schritten gehen. Und viele hielten sich wirklich eisern mit Disziplin an ihre Vorgaben. In gewisser Hinsicht stabilisierten sie die Gesellschaft. Sie sorgten für Moral und trotzdem hat Jesus ein hartes Urteil über sie gesprochen. Er hat gesagt hier in diesem Vers 20, sie kommen nicht in den Himmel. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, dann kommt ihr auch nicht in den Himmel. Was war das Problem dieser Männer? Ihr Herz. Jesus hat immer wieder den Finger drauf gelegt. Zum Beispiel auch in dieser großen Auseinandersetzung in Matthäus 23, Vers 27, wo der Herr das so deutlich sagt: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gleich getünchten Gräbern, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber sind sie voller Totengebeine und aller Unreinheit. Das war das Problem, das Herz. Und schon im Alten Testament hatte Gott ja gesagt, 1. Chronik 28, Vers 9, der Herr erforscht alle Herzen. Und 1. Samuel 16, Vers 9, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und beim Propheten Jeremia lässt Gott uns ausrichten, ich, der Herr, kann das Herz ergründen. Und die Pharisäer hatten das nicht begriffen. Die Pharisäer lebten nach dem Motto, die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ja, die Gedanken sind frei. Aber wenn die Gedanken nicht beim Herrn sind, hilft uns ihre ganze Freiheit nichts. Äußere Maßnahmen helfen nichts. Du kannst nicht mit einem alten Herzen ein neues Leben führen. Und darum ist das die erste Schicksalswahrheit, die wir begreifen müssen. Neues Leben braucht neue Menschen. Und das Leben, was Jesus hier beschreibt, das erfordert einen neuen Charakter. Und er schildert diesen neuen Charakter, diesen neuen Menschen. Und deshalb zeigt Jesus am Eingangstor der Bergpredigt, wie du dieser neue Mensch wirst. Das ist der Vers 3. Der gehört übrigens zu den Versen, die am meisten missverstanden werden in der Bergpredigt. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das heißt, du musst Konkurs anmelden vor Gott. Geistlich arm, das heißt nicht, selig sind die geistig Armen. So ist es ja immer missbraucht worden, so nach dem Motto, als ob Dummheit eine geistliche Qualität sei. Ja, so ein Naivitätsideal. Und hier steht auch nicht, selig im Geist sind die Armen, also ein Armutsideal. Julian Apostata, der gemeine Herrscher, soll im 4. Jahrhundert ironisch gesagt haben, die Christen sollen doch froh sein, wenn ich ihnen ihr Geld wegnehme. Dann sind sie arm und kommen in den Himmel. Und er hat sich auf diesen Vers berufen. Schon das Alte Testament macht deutlich, Jesaja 57 und Jesaja 66, was arm im Geist bedeutet. Es bedeutet arm in meinem Verhältnis zu Gott. Das heißt, ich erkenne mich in meiner Armut vor Gott. Das ist gemeint. Ich gebe persönlich zu, dass ich vor Gott mit leeren Händen dastehe. Ich melde den Konkurs meiner Moral an. Ich gebe zu, ich bin am Ende. Ich kann mir aus eigener Kraft nicht helfen. Ich kann nicht zahlen für mein eigenes Leben. Ich kann mich nicht freikaufen von meiner eigenen Schuld. Ich erkläre meinen Bankrott. Wenn ich so, wie ich bin, Herr, so wie ich vor dir stehe, mit allem, was ich bin, wenn ich so von dir gerichtet werde, dann habe ich keine Chance. Ich gestehe dir meine eigene Unwürdigkeit ein. Ich stehe mit leeren Händen vor dir. Die Pharisäer dachten, sie stünden mit prall gefüllten Körben vor Gott. Und Jesus sagt, selig sind die Armen im Geist. Und dazu passt dieses Lied aus der Barockzeit, das wir hier immer mal wieder zitieren, weil es diese Haltung so schön deutlich macht. Was das ist, diese Bankrotterklärung, wo einer singt, nun pack mich alten Hund beim Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und bring mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel. Das heißt, arm im Geist. Denken wir an das Beispiel, das Jesus mal erzählt hat von dem Zöllner und dem Pharisäer in Lukas 18. Der Zöllner, der war arm im Geist. Und das ist das Eingangstor. Und wer seine Schuld zugibt, sagt Jesus, der bekommt sie von mir vergeben. Wer seine Hilflosigkeit eingesteht, den fange ich auf. Und das ist der Eintritt in den Himmel, dass ich Jesus meine leeren Hände hinhalte, dass ich zugebe, dass ich angewiesen bin auf seine Vergebung, dass ich ohne ihn auf ewig verloren wäre und nicht die geringste Chance vor diesem heiligen Gott hätte und dass ich mich beuge vor meinem König und dann füllt er mir die Hände neu. Und damit ist klar, ihr Lieben, die Konkursanmeldung treibt mich in die Arme des Bergpredigers. Und darauf zielt Jesus mit der Bergpredigt, die Leute zu sich zu rufen, in seine Arme zu rufen. Und es beginnt alles mit diesem Konkurs, mit dieser Bankrotterklärung. Und später in Matthäus 11, Vers 28 wird Jesus das nochmal zusammenfassen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir alle, die ihr eure Armut im Geist erkannt habt. Ich will euch Frieden geben. Melde Konkurs an, wenn du es noch nicht getan hast. Unser Stolz steht dagegen. Wir neigen immer dazu, unsere bösen Taten und Gedanken und Empfindungen zu verharmlosen, zu verdrängen. Und unser Gewissen stumpft dabei immer mehr ab. Ein Indianer hat es mal so formuliert, der hat gesagt, das Gewissen ist ein kleines dreieckiges Gebilde im Menschen. Tue ich Unrecht, dreht es sich. Fahre ich dennoch fort, Böses zu tun, so dreht es sich so lange, bis die Kanten abgestumpft sind. Und dann spüre ich es nicht mehr. Wir leiden unter einem unheimlichen Realitätsverlust, wenn wir nicht begriffen haben, wie arm wir vor dem Herrn dastehen. Das ist der Einstieg. Und daraufhin schenkt Jesus uns dieses neue Leben. Es beginnt mit seiner Vergebung. Das ist das Eingangstor zum Reich Gottes. Das ist das Eingangstor zur Bergpredigt. Und dann fängt Jesus an unserem Charakter zu arbeiten. Und das beschreibt er dann in den nächsten Versen, auf die wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen können, wie er dann unseren Charakter prägt. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Da muss man immer sehr genau hingucken, was meint Jesus damit. Das sind nicht nur einfach so allgemeine menschliche Kategorien. Und ich empfehle Ihnen zur intensiven Weiterarbeit an dieser Bergpredigt, dass Sie mit Hilfe dieser Übersicht mal ab und zu auf unsere Gemeinde-Homepage gehen, beg-hannover.de, und unter den Predigten finden Sie das Stichwort auch Bergpredigt. Und da finden Sie alle einzelnen Abschnitte der Bergpredigt ausgelegt. Ich glaube, das sind um die 26 Predigten, und da können Sie dann quasi vertiefend weiter studieren. Heute den Überblick, und dann können Sie das nach Ihrem eigenen Zeitrhythmus mit Hilfe unserer Homepage vertiefend weiter studieren. Man muss vieles genau erklären, wozu wir heute natürlich nicht die Zeit haben, aber es geht heute darum, diese Dynamik zu verstehen, in die Jesus uns durch die Bergpredigt reinholt. Und wir müssen immer wissen, wer hier spricht. Da spricht der, der in Matthäus 11, Vers 30 sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Last von Jesus fühlt sich nicht immer leicht an. Das wissen alle, die in seiner Nachfolge stehen. Aber er sagt, du, es ist wahr, sie ist leicht. Jesus ist kein Schinder. Unter dem Joch von Jesus, da wirst du nicht wundgescheuert. Jesus geht nicht hinter dir her mit einem Knüppel und prügelt dich zu einem anderen Leben hin, sondern er ist ein liebevoller König. Er ist ein starker König. Er ist ein König voller Autorität. Aber er nimmt uns damit hinein in dieses neue Leben. Er verwandelt unseren Charakter. Er schenkt uns eine Traurigkeit, die froh macht, eine Sanftmut, die stark macht, einen Hunger, der gesättigt wird, eine Barmherzigkeit, die heil macht und ein reines Herz. Das alles schenkt er uns, das entwickelt er in unserem Leben. So prägt er uns. Ich will es nur an einem Beispiel deutlich machen, Trauer. Warum heißt er hier die Trauernden glückselig? Was ist das für eine Trauer? Worüber trauern wir? Damit preist Jesus nicht die Leute glücklich, die immer schlechte Laune haben. Und er sagt auch nicht, ach, jede Trauer hat am Ende noch irgendwas Gutes. Sondern wir müssen den Zusammenhang sehen. Es gibt eine besondere Trauer, die bringt uns näher zu Gott. Und das ist die Trauer über unsere eigene Schuld. Vers 4 folgt zwingend aus Vers 3. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden, nachdem sie vor ihre Armut vor Gott eingestanden haben. Und das ist so wichtig, wenn wir Gottes Reich kennenlernen, wenn wir sehen, wie sehr Gott uns liebt, dann erschrecken wir über unsere Schuld, dann schmerzt uns das umso mehr, wie kalt wir oft ihm gegenüber sind und wie gleichgültig. Und dann schämen wir uns, dass dieser allmächtige Gott, der so viel Zeit für uns investiert, der immer da ist, obwohl er der König ist, oft so wenig Zeit von uns gewissermaßen im Gegenzug zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist die Trauer. Und wenn du dir diese Situation klar machst, und wenn dich das nicht in irgendeiner Weise traurig werden lässt, das heißt ja nicht, dass du jetzt in Tränen aufgelöst bist, aber dass es dich betrübt, dass du deinen Herrn betrübst, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Wir haben ein viel zu lockeres Verhältnis zu unserer Schuld. Wir beruhigen uns immer schnell mit irgendwelchen psychologischen Phrasen. Wir können alles erklären. Aber Jesus will uns so verändern, dass wir traurig werden über unsere Schuld. Und diese Traurigkeit wirkt dann eine umso größere Freude. Jetzt werden wir mehr danach fragen, Herr, verwandle du uns. Schenke uns diese Sanftmut, die nicht eine menschliche Schwäche ist, sondern dass wir uns in deinen Willen fügen. Dass wir nicht unter dem Druck stehen, uns ständig selber durchsetzen zu müssen und ständig selber die Arme ausfahren zu müssen und ständig selber auf die Pauke hauen zu müssen, sondern dass wir uns geborgen wissen in deinem Willen. Und stark werden in dieser Sanftmut, die du schenkst. Und dass wir einen Hunger bekommen nach der Gerechtigkeit, die du in unserem Leben wachsen wirst. Und nach all den Pflanzen der Veränderung. Und dass wir Sehnsucht bekommen, danach barmherzig zu sein, um einen heilsamen Einfluss auszubreiten. Und dass du uns in allem ein reines Herz schenkst. Gib mir ein reines Herz, dass wir so beten, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das sind die Einwohner des Reiches Gottes. Das ist der Abschnitt Römisch 1, darunter ist das gebündelt. Das sind neue Menschen. Neues Leben braucht neue Menschen. Und dahin kommst du nur durch das Nadelöhr von Vers 3. Auf keinem anderen Wege. Du kannst das nicht umgehen. Du kannst dich nicht daran vorbeischleichen. Und Jesus lädt ein. Jesus fordert auf, in dieses Reich einzutreten. Deswegen spitzt er das ja in Kapitel 7, Vers 13 nochmal so zu, dass er sagt, geht ein durch die enge Pforte. Kommt rein in dieses Reich. Es ist eine enge Pforte. In dieses Reich wird man nicht mit der Menge einfach reingespült, mit der Menge, die ihm jetzt dort in Galiläa folgt. Komm rein, ich rufe dich, ich lade dich ein, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, in die Hölle auf Deutsch. Und viele sind es denn, die da hineingehen. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Klar, weil wir mit leeren Händen dastehen, weil wir Konkurs anmelden müssen. Und wenige sind es, die ihn finden. Das ist die erste Schicksalswahrheit der Bergpredigt. Neues Leben braucht neue Menschen. Und wenn das passiert ist, dann ist die größte Änderung unseres Lebens erfolgt, die jemals hier auf der Erde passieren kann. Und dann hast du nicht weniger erhalten als ein neues Leben. Und dann wird der Herr anfangen, in deinem Leben all diese Charaktermerkmale zu entwickeln. Klar, manchmal wird man die deutlicher sehen, manchmal weniger deutlich. Und bei dem einen sieht man dieses Charaktermerkmal etwas klarer und bei dem anderen vielleicht jenes. Aber der Herr arbeitet. Und alles, was dann nach Vers 20 folgt, das ist ganz wichtig, da kannst du einen ganz dicken Strich machen. Alles, was nach Vers 20 folgt, ist dann schon Ausdruck des neuen Lebens. Und damit kommen wir zur zweiten Schicksalswahrheit, die wir unbedingt festhalten müssen. Erstens, also neues Leben braucht neue Menschen. Und zweitens, neue Menschen bekommen einen neuen Lebensstil. Das ist das Zweite. Unausweichlich. Neue Menschen bekommen einen neuen Lebensstil. Und wie geschieht das? Wie wird sozusagen dieser neue Charakter umgesetzt in einen neuen Lebensstil? Was ist der Transmissionsriemen? Was ist das Scharnier? Und das ist das Wort Gottes. Neue Menschen bekommen einen neuen Lebensstil, denn sie bekommen zunächst mal einen neuen Maßstab, den wir von Herzen bejahen. Und dann folgt am Eingang dieser Passage von Vers 17 bis 19 eine der Schlüsselpassagen Jesu über die Bedeutung des Wortes Gottes. Das können wir auch jetzt nur antippen. Aber es ist erstaunlich. Erst beschreibt Gott dieses neue Leben, diesen neuen Charakter, diese neue Haltung, dieses neue Herz, das er schenkt. Und dann sagt er so, und daraus folgt jetzt ein neuer Lebensstil. Und an der Schnittstelle steht das Wort Gottes, weil uns das die neue Wirklichkeit hinein übersetzt in die Realität unseres praktischen Lebensvollzugs. Hören Sie diese Verse, die müssen wir demnächst nochmal ausführlicher wirklich studieren und auslegen. Wir haben das ja als Aufgabe wieder ganz neu erkannt, die Irrtumslosigkeit des Wortes Gottes ganz stark zu betonen und wieder in Erinnerung zu rufen. Und deswegen freuen wir uns auch, Bruder Donner hat das schon gesagt, dass wir über unsere Homepage jetzt die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel wieder zugänglich machen können. Da sagt der Herr Jesus, Matthäus 5, Vers 17 bis 19. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Das ist ein Blankoscheck für die Irrtumslosigkeit zu der Zeit des Alten Testaments, über das Jesus an dieser Stelle redet. Und Jesus stellt sich so vorbehaltlos hinter die Wahrheit und Gültigkeit des Wortes Gottes. Und er bekräftigt die Autorität und damit auch die Irrtumslosigkeit. Und Jesus sagt, es wird nicht der kleinste Buchstabe ungültig. Der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet war das Jod. Es war so ein kleiner Kringel. Und das kleinste Tüpfelchen, das kleinste Häkchen, sagt Jesus. Also wir haben gewissermaßen eine Buchstaben- und Tüpfelchen-Inspiration, von der Jesus hier spricht. Das ist noch mehr als Verbalinspiration. Und das Tüpfelchen war wahrscheinlich ein kleiner Teil eines Buchstabens. Also wenn Sie sich ein P und ein R vorstellen und das P und das R, jetzt mal auf unsere Schrift übertragen, werden ja nur durch ein Strichlein voneinander unterschieden. Und ein solches Strichlein, ein solches Tüpfelchen meint Jesus hier. Also er stellt sich voll dahinter. Und er lehrt uns die ganze Bibel. Und wir wissen jetzt, dass das Neue Testament, das der Herr Jesus angekündigt und vorbereitet hat, auch dazu gehört. Vollkommen Gottes irrtumsloses Wort ist. Und Jesus gibt uns die letztgültige Deutung von Gottes Wort. Und Jesus sagt uns, wie wir in unserer heilsgeschichtlichen Situation auch das Alte Testament verbindlich zu verstehen haben. Und Jesus sorgt dafür, dass Gottes Offenbarung durch das Neue Testament abgeschlossen wird, durch seine Apostel, die er durch seinen Heiligen Geist leitet. Und das ist sozusagen das Mittel für den neuen Lebensstil. Neue Menschen bekommen einen neuen Lebensstil, denn sie bekommen einen neuen Maßstab, den wir von Herzen bejahen. Und jetzt geht das zusammen. Ein neuer Mensch und ein neuer Maßstab macht einen neuen Lebensstil. So funktioniert das. Ein neuer Mensch, Kapitel 5. 3 bis 16 und ein neuer Maßstab, Kapitel 5, 17 bis 19, macht dann diesen neuen Lebensstil, der ab 5, 21 beschrieben wird. Und Sie können an unserem Überblick sehen, dass sozusagen die Einwohner des Reiches Gottes neue Menschen sind und dass diese neuen Menschen eine neue Ethik haben. Die Ethik des Reiches Gottes ist die neue Gerechtigkeit. Und die wird dann konkretisiert, die wird an Beispielen praktisch aufgezeigt, an 6 Beispielen, die Jesus hier vornimmt. Und diese Beispiele betreffen zunächst das Leben mit unseren Mitmenschen, wie sich da dieses neue Leben, das Jesus uns schenkt, äußert. Da geht es um Zorn und Versöhnung, um Ehebruch und Reinheit, weder Scheidung noch Wiederheirat, um Wahrhaftigkeit, um den Umgang mit eigenem und fremdem Recht, um die Liebe zu den Feinden. Und dann wird Gottes Standard in Vers 48 nochmal zusammengefasst. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und ich möchte von diesen Konkretionen, wo der Herr schon Konkretionen bringt, möchte ich an einer dieser Stellen auch konkret werden. Die erste herausgreifen. Dass wir exemplarisch schauen, was lehrt der Herr Jesus da. Und ich bitte euch dazu, euren Blick zu werfen auf die Verse 21 bis 24 zunächst. Also eine dieser Konkretionen, wie sich im neuen Leben der neue Lebensstil auswirkt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Hier wird Zorn und Bitterkeit besiegt durch das neue Leben. Das war für die Pharisäer kein Thema. Das konnte man ja nicht messen. Dafür gab es ja keine Regel, das konnte man nicht greifen. Mord, das wäre etwas anderes gewesen, das musste bestraft werden. Aber innerer Groll, persönliche Beschimpfung, das kann doch wohl so schlimm nicht sein. Ich habe doch keinen umgebracht, höchstens mal schlecht geredet. Ich habe vielleicht innerlich mal einen erwürgt, aber noch nicht mit meiner eigenen Hände Werk. Und das ist bis heute das Gleiche. Mit keinem Gebot, liebe Geschwister, beruhigen sich die Menschen so schnell wie mit dem 5. Du sollst nicht töten. Das haben wir nicht gebrochen. Und Jesus beginnt gerade mit diesem Gebot und sagt, du hast keinen Grund, dich mit diesem Gebot zu beruhigen. Und dann kommt dieses Zitat aus dem Alten Testament. Das klingt so ganz harmlos, du sollst nicht töten. Und Vers 22 sagt Jesus, ich aber sage euch, und wir stutzen erstmal. Jesus hat doch gerade gesagt, dass er voll hinter dem Alten Testament steht. Will sich Jesus jetzt etwa gegen das Alte Testament, gegen die 10 Gebote stellen? Ich aber sage euch, mit Sicherheit nicht. Wogegen Jesus sich hier wendet, das ist diese verharmlosende Auslegung der Pharisäer, die dieses Gebot begrenzen auf eine äußere Tat. Und Jesus macht deutlich, Leute, mit diesem Gebot will Gott euch viel mehr sagen. Ihr könnt nicht einen Haken dahinter setzen, weil ihr keinen erdolcht oder erschossen habt. Mit diesem Gebot will Gott euch viel mehr sagen. Natürlich dürft ihr nicht morden, aber damit habt ihr dieses Gebot noch nicht erfüllt. Jesus geht hinter den Mord zurück zur Ursache des Mordes und er zeigt, jeder Mord beginnt wo? Im Herzen. Zorn, Bitterkeit. Und warum ist Zorn so schlimm? Warum ist Groll, warum ist Bitterkeit so schlimm? Weil es unser Herz vergiftet. Und weil es den Boden dafür bereitet, dass wir den anderen herabsetzen. Obwohl uns Gott doch den Auftrag gegeben hat, ihn zu lieben. Wohlgemerkt, ihr Lieben, nicht jeder Zorn ist verwerflich. Es gibt auch heiligen Zorn. Es gibt sogar von Jesus Situationen, in denen er zu Recht, ohne Sünde, mit heiligem Zorn reagiert. Bei der Tempelreinigung zum Beispiel. Zorn über Sünde, Zorn über Unrecht ist nicht nur erlaubt, sondern geboten bisweilen. Wir können nicht zugucken, wie Gottes Wort mit Füßen getreten wird. Und das kann uns kalt lassen, nein. Aber Jesus warnt hier vor Zorn, der persönlich bedingt ist, wo es um meine Eitelkeit geht, wo es um meinen Eigenwillen geht, wo es um meine Bequemlichkeit geht. Und das führt dann dazu, dass wir böse Gedanken über andere Menschen mit uns herumtragen. Und dann kann es passieren, dass sich die Bitterkeit in unserem Herzen festsetzt, einfach weil wir persönlich beleidigt sind. Einfach persönlich beleidigt. Und vielleicht kann man dann in diesen Zorn reinrutschen, den Manfred Siebald so beschrieben hat: Ich dolche mit Blicken, verletze mit Worten, in meinen Gedanken beißt mancher ins Gras. Man braucht ja nicht gleich mit Taten zu morden, es macht auch mit Worten und Wünschen schon Spaß. Aus zornigen Gedanken werden gemeine Worte. Raka, das war ein aramäisches Schimpfwort, so wie Esel. Aber Jesus sagt schon, darin liegt eine Verachtung, mit der ich den anderen herabsetze. Und wer den anderen so beschimpft, der begeht kein Kavaliersdelikt, sondern der macht sich in Gottes Augen schon schuldig. Und so wie er ein Wort das andere ergibt, wird aus dem Nichts nutzt, dann der Murä, der Narr. Eine stärkere Verunglimpfung. Und Jesus warnt uns und sagt, du findest das vielleicht harmlos. Aber wenn ich dir nicht vergeben würde, dann würde diese Sünde schon ausreichen, um dich für immer in die Hölle zu werfen. Wir finden das vielleicht übertrieben. Aber wir haben kein Recht, das übertrieben zu finden. Wir denken viel zu harmlos über Gottes Heiligkeit und über unsere Schuld. Und Jesus sagt, du unterschätzt das nicht. Unterschätzt nicht, was dein Groll und deine bösen Gedanken und deine Bitterkeit ausrichten können. Was du damit kaputt machen kannst. Das ist der Stoff, aus dem die Kriege sind. Der Junge fragt seinen Vater, Papa, wie beginnen eigentlich Kriege? Und der Vater sagt, nehmen wir mal den Ersten Weltkrieg. Also das ging los, als Deutschland Belgien überfiel. Plötzlich unterbricht ihn die Mutter und sagt, erzähl dem Kind doch nicht sowas. Der Erste Weltkrieg begann, weil jemand ermordet wurde. Und der Vater dreht sich um. Also sag mal, hat er dich gefragt oder mich? Und die Mutter sagt, ach, mach doch euren Kram allein und schmeißt die Tür hinter sich zu. Und als die Tassen im Schrank nach der Erschütterung wieder aufgehört haben zu klappern, da ist es plötzlich sehr still im Raum. Und da sagt der Junge, Papa, brauchst mir gar nicht mehr zu erklären, wie Kriege beginnen. Jetzt weiß ich's. Das ist hier gemeint. Das war der beste Anschauungsunterricht. Ja, das war elterliche Liebe in Praxis. So schnell kann das gehen. Zorn, Verachtung. Beschimpfung, das sind die ersten Stationen, wenn wir andere herabsetzen, Gedanken und Worten. Und was können wir dagegen tun? Und Jesus zeigt, es reicht nicht, dass du dich äußerlich beherrschst, das schaffst du sowieso nicht lange. Sondern es kommt darauf an, dass du innerlich neu wirst. Es kommt darauf an, dass Jesus dein Herz heilt. Gottes Charakterschule beginnt in deinem Herzen und von dort her bekämpft sie dann deinen Zorn und deine Bitterkeit. Und Gott will uns verändern, er will uns porentief verändern, er will uns verwandeln bis in unsere Gedanken und in unsere Worte hinein. Und so will er auch unsere Bitterkeit, unseren Zorn besiegen. Und dann können wir unsere Schuld vor ihm bekennen. Und dann dürfen wir ihn bitten, Herr, reinige mein Herz. Und dann dürfen wir den Schritt auf den anderen zugehen und sagen, bitte vergib mir. Und das ist es, was Jesus mit dieser Situation beschreibt, die Leute sich vorstellen konnten im Vorhof des Tempels, wenn jemand ein Opfer bringen und dann sagt er, pass mal auf, wenn du auf dem Weg zum Opfer bist, alles schön und gut, aber wenn dir klar wird, was du da gemacht hast, dann klär das erst, dann bring das in Ordnung. Lass nicht Gras über die Sache wachsen. Wenn Gras über die Sache wächst, dann ist es ja noch da, dann kommt es irgendwann wieder hoch, so nach dem Motto, und was ich dir immer schon mal sagen wollte, seit 15 Jahren. Nein, geh hin gleich. Lass dein Opfer da stehen. Wenn der andere nicht will, gut, dann kannst du nichts machen. So viel an euch liegt, sagt Paulus einmal. Und damit heißt, ist auch nicht gesagt, dass es keine Meinungsverschiedenheiten zwischen Christen geben darf. Oder dass man alle Meinungsverschiedenheiten gleich auflösen können muss. Das stimmt nicht. Und es ist auch nicht gesagt, dass wir nicht mal ernsthaft und engagiert miteinander diskutieren sollten. Aber da müssen wir immer zwischen Sache und Person unterscheiden und sagen, du, in der Sache sehe ich es total anders als du. Aber ich achte dich als mein Bruder, ich achte dich als meine Schwester. Und wir können bei all unserer Begrenztheit immer wieder um Vergebung bitten. Das ist das Geheimnis von Gottes Charakterschule. Und das zieht dann Kreise von dort aus. Und darum bringt Jesus, das werden wir jetzt nicht entfalten, aber studieren Sie das bitte zu Hause, darum bringt Jesus nach der Sache mit dem Zorn gleich ein Beispiel aus dem Bereich der Sexualität. Dass er sagt, achtet drauf, wie ihr mit euren Blicken umgeht. Achtet darauf, was sich da in euren Gedanken abspielt, Stichwort Kopfkino. Und hütet eure Blicke, weil es mit eurem Herzen zu tun hat. Und jeder Ehebruch, jeder Seitensprung beginnt im Herzen, beginnt mit einem Blick. Und damit sagt Jesus gewissermaßen den Männern, hütet eure Blicke. Und er sagt den Frauen indirekt, achtet darauf, was ihr den Männern zu blicken gebt. Der Herr will unser ganzes Leben, unseren Charakter prägen, verwandeln nach seinem Willen. Das ist also die zweite Schicksalswahrheit, die wir hier finden und die ich Sie dringend bitte, gut weiter zu studieren. Neues Leben braucht neue Menschen, war das erste. Und das zweite, neue Menschen bekommen einen neuen Lebensstil, weil wir einen neuen Maßstab von Herzen bejahen, weil daraus ein neues Denken und ein neues Verhalten prägt. Neues Leben plus neuer Maßstab gleich neuer Lebensstil. Und ganz wichtig, darauf macht Jesus immer wieder aufmerksam, hier, das wächst von innen heraus, das ist nichts Aufgepfropftes. Das kann ich nicht jemandem verordnen, dessen Herz Jesus nicht gehört. Aber wenn einer Jesus das Herz gegeben hat, dann wächst auch der Wunsch und der Wille, ihm zu dienen und im ganzen Lebensvollzug ihm immer ähnlicher zu werden. Und das wirkt sich dann aus im Verhältnis zum Nächsten. Aber, und das zeigt dann der dritte Abschnitt ab Kapitel 6, das wirkt sich auch aus im Verhältnis zu Gott. Das ist dann die Echtheit des Reiches Gottes, der neue Gottesdienst. Und da hat Jesus auch natürlich die Pharisäer so mit einem Auge im Blick, bei denen alles oder sehr vieles einfach aufgesetzt und gespielt war. Und Jesus bringt dann diese Beispiele, Almosen geben, beten, fasten. Das war zur Form erstarrt, zur Gewohnheit, zur Show. Das machte man eben, das war die praktizierte Religion. Und Jesus, das Ende der Religion, sagt, euer Herz ist nicht beim Herrn. Und das Reich Gottes ist nicht Show, ist nicht Ritual, ist nicht Form, ist nicht Gewohnheit, sondern es ist ein echtes persönliches Verhältnis zum Herrn. Können wir ganz kurz klären, woran das liegt, dass der eine Lautsprecher so dröhnt? Nee. Okay, herzlichen Dank. Ja, das weiß ich. Dankeschön. Gut, also wir lassen uns davon nicht stören. Es geht ja nicht um die Show und um die vollendete Form, sondern es geht um das echte persönliche Verhältnis zum Herrn. Und der neue Lebensstil, er wirkt sich aus auf das Verhältnis zu Menschen, auf das Verhältnis zu Gott. Also die Echtheit des Reiches Gottes, der neue Gottesdienst. Und aus dieser Echtheit folgt dann auch, was ich genannt habe, das ist der vierte Abschnitt, die Einfühlsamkeit des Reiches Gottes. Dass wir einfach klarer sehen und neue, gute Unterscheidungen treffen. Dass wir davor zurückschrecken, in falscher Weise zu richten. Verse 1 bis 5, Kapitel 7. Dass wir aber auch davor zurückschrecken, in falscher Weise Dinge zuzulassen. Dass wir die Perlen nicht vor die Säue werfen. Dass wir im Gebet uns immer wieder Vollmacht erbitten für diese Unterscheidungen und dass wir dann das Maß der Nächstenliebe, die goldene Regel beherzigen, wo Jesus uns sagt, diene dem anderen so, wie du wünschtest, dass dir gedient würde. Gib dich ihm, schenke ihm, überlege, was dir gefallen würde und dir helfen würde und das tu. Und dann ist ein großer Einschnitt der Bergpredigt erreicht. Und jetzt kommt nur noch der Schluss. Und all die Beispiele, die Jesus uns hier gibt, die Ethik des Reiches Gottes, diese neue Gerechtigkeit, die Echtheit des Reiches Gottes, der neue Gottesdienst, 6,1 bis 34, die Einfühlsamkeit des Reiches Gottes, die neuen Unterscheidungen, 7,1 bis 12. Ihr Lieben, das ist für uns ein guter Test. Lebe ich dieses Leben? Deswegen war es auch wichtig, dass wir uns diese Zeit genommen haben und dass Sie eine Hilfe bekommen, in diese Texte hineinzukommen. Sie sollen ja nicht einfach nur Ihr theologisches Wissen ein bisschen erweitern, sondern Jesus gibt uns hier ein Manual gewissermaßen in die Hand als Testverfahren. Und wir sollen uns fragen, wie ist es mit mir? Lebe ich dieses Leben? Und natürlich merken wir sofort unsere Grenzen. Insofern ist die Bergpredigt für uns auch wie ein Beichtspiegel, dass ich darin erkenne, konkrete Schuld in meinem Leben. Und die Frage ist auch nicht, die Jesus uns hier stellt, bin ich schon vollkommen so, wie der Herr das hier beschreibt, so werde ich erst im Himmel sein. Die Frage ist eine andere, sie heißt, will ich so sein? Was ist die Haltung meines Herzens? Lass ich das gelten? Sage ich, Herr, du machst mir das Herz schwer mit der Bergpredigt. Weil du mich wieder auf Dinge stößt, von denen ich schon glaubte, sie seien nicht mehr da und sie sind vielleicht trotzdem noch da. Aber Herr, verwandle mich, verwandle mich. Danke, dass du nie aufhörst. Und wenn das unsere Herzenshaltung ist, wisst ihr, was wir dann machen? Dann haben wir diese Einzelbeispiele, dann haben die heilsame Wirkung, dass sie uns immer wieder zu dem Anfang der Bergpredigt zurückbringt, zu Kapitel 5, Vers 3. Nur jetzt nähern wir uns Kapitel 5, Vers 3 von innen und nicht mehr von außen. Und wir dürfen wieder sagen, selig sind die geistlich Armen. Und wir kommen wieder von all dem, was wir in Kapitel 5 und Kapitel 6 und Kapitel 7 gelernt haben, zurück zu Kapitel 5, Vers 3 und sagen, Herr, hier steht der geistlich Arme wieder. Und gib mir neuen Mut und neue Vergebung und neue Kraft, um so zu leben, wie du es hier zeigst. Und jetzt erinnern wir uns an die Ausgangssituation der Bergpredigt. Da war Klärungsbedarf, weil da so viele mitzogen. Und Jesus macht deutlich, wenn du mit mir leben willst, dann ist das nicht einfach eine allgemeine Zustimmung. Wenn du mit mir leben willst, dann geht es nicht um eine kurzfristige Begeisterung. Sondern wenn du mir folgen willst, dann handelt es sich um eine verbindliche Lebensgemeinschaft. Wenn du zu mir gehören willst, dann bekommst du einen neuen König. Und vor einem König kannst du dich nur beugen. Aber dieser König, der sorgt auch für dich. Nun prüfe das, nun kläre das. Und ihr Lieben, es wundert uns nun nicht mehr, in welches Finale diese Bergpredigt einmündet. Nämlich in die Aufforderung, sich selbst zu prüfen und sicherzustellen, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat. Und damit sind wir schon bei unserem letzten Punkt. Und ich bitte noch einmal, alle verfügbare Konzentration zusammenzunehmen, weil hier gewissermaßen das Ergebnis gemessen wird. Also erstens war, neues Leben braucht neue Menschen. Zweitens, neue Menschen bekommen einen neuen Lebensstil. Und jetzt die dritte Schicksalswahrheit. Neues und altes Leben dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Darum geht es ab Vers 12 in Kapitel 7. Und der Herr sagt das sehr deutlich. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Hütet euch vor den falschen Propheten. Und dann ab 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Tja. Und dann ab Vers 24, das wahrscheinlich krasseste Beispiel aus der Bergpredigt, das Gleichnis von dem Haus auf Sand und dem Haus auf Fels. Und das ist die Warnung. Die Bergpredigt mündet in eine Warnung. Die Bergpredigt ist in hohem Maße evangelistisch in diesen letzten Versen. Weil Jesus offensichtlich sieht, dass es da eine gravierende Verwechslungsgefahr gibt. Und deswegen blättert Jesus das jetzt vor uns hin. Er sagt, du, es gibt zwei Wege. Den schmalen Weg und den breiten. Es gibt zwei Bäume. Den fruchtbaren und den unfruchtbaren. Es gibt zwei Willensausrichtungen. Den Willen, der gehorsam dem Herrn dienen will und dem, der actionorientiert sein Ding macht, wie er meint, dass es richtig wäre. Und es gibt zwei Häuser. Fundamental gesichert oder sandig gebaut. Auf Sand. Und das ist jetzt die Frage. Zwei Wege, auf welchem Weg gehst du? Zwei Bäume. Welcher Baum bist du? Zwei Willensausrichtungen. Wessen Willen tust du? Wessen Willen tust du? Und zwei Häuser. Welches Haus bewohnst du? Und Jesus macht deutlich, es gibt hier ein ganz eindeutiges Entweder-Oder. Du kannst nicht gleichzeitig in zwei Häusern wohnen, du kannst nicht gleichzeitig auf zwei Wegen gehen, du kannst nicht gleichzeitig zwei verschiedene Bäume sein. Und darum steht am Ende das Gleichnis vom Haus auf Sand und Haus auf Fels. Und damit bringen wir es jetzt auf die Zielgerade. Und ihr Lieben, um eurer Seele willen vielleicht, seht euch diese Verse noch einmal genau an. Und damit schließen wir dann. Ein jeder nun, sagt der Herr ab Vers 24, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, ein Bild fürs Gericht, da fiel es nicht ein, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten an dieses Haus, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Und die Leute hören es und sind entsetzt. Was ist so ernst an diesem Gleichnis? Wenn man das Endergebnis nicht kennt, sind diese beiden Häuser, sind diese beiden Menschen vom Außen her zum Verwechseln ähnlich. Ihr Lieben, das ist das Spannende. Beide hören diese meine Rede. Also beide kennen den Weg zur Rettung. Beide hören das Wort Gottes. Beide gehen vielleicht zur selben Gemeinde. Beide hören dieselben Predigten. Beide haben im selben Kurs biblischen Unterricht gehabt. Beide wurden vielleicht vom selben Pastor getraut. Beide arbeiten möglicherweise sogar in derselben Gemeindegruppe mit. Und beide haben denselben Wunsch, ein sicheres Haus, inneren Frieden, Trost, Vergebung ihrer Schuld. Und beide erwarten, dass ihr Haus gut und solide gebaut ist. Beide sind überzeugt, dass sie solide Christen sind. Beide sind innerlich zufrieden und fühlen sich religiös versorgt, so in den normalen Momenten. Und beide bauen offensichtlich in derselben Wohngegend, denn sie werden ja von den gleichen klimatischen Bedingungen dann betroffen, denselben Wetterbedingungen. Sie leben unter denselben äußeren Umständen, in derselben Kultur, sie sind denselben gesellschaftlichen Strömungen ausgesetzt, sie sind dem gleichen Zeitgeist gegenübergestellt, sie haben vielleicht die gleichen Krankheiten und die gleichen Geldprobleme. Und das Unwetter, von dem Jesus hier spricht, meint mehr noch als die äußeren Umstände. Es ist ein Bild für das Endgericht Gottes. Kann man in Hesekiel 13, Vers 10 bis 13 nachlesen. Und jetzt geht es um die letzte Beurteilung durch Gott. Auf den ersten Blick, sagt Jesus, bei oberflächlicher Betrachtungsweise sind die beiden Häuser ganz ähnlich, fast deckungsgleich. 3 Tage vor dem Sturm könnte man von beiden Häusern ein Bild machen und man könnte die beiden Bilder nebeneinander legen und es würde kein Unterschied auffallen. So wie bei diesen Suchbildern. Zum Verwechseln ähnlich. Und Jesus sagt, erst Gottes letztes Gericht, erst der Sturm bringt es offenkundig an den Tag. Das ist vorher schon da. Das war vorher auch schon erkennbar, wenn man genau hingeschaut hätte. Deswegen gebe ich euch ja die Bergpredigt. Aber es wird endgültig aufgedeckt und entlarvt erst durch den Sturm. Und was unterscheidet diese beiden Häuser? Sie haben ein unterschiedliches Fundament. Das ist der Schlüssel. Der eine hat auf Sand gebaut und der andere auf dem Felsen. Und ein naiver Betrachter an einem sonnigen Tag könnte sagen, was macht das schon? Ne? Hauptsache die Mauern sind solide. Hauptsache die Wärmedämmung stimmt. Hauptsache die Türen lassen sich abschließen. Auf welchem Fundament steht dein Lebenshaus? Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut. Und wisst ihr, das ist das Problem der Scheinchristen, von denen das Neue Testament ja sehr deutlich spricht. Denkt an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Oder den 5 Törichten und den 5 klugen Jungfrauen, die sich auch so ähnlich sehen eine Zeit lang. Der Scheinchrist geht auch in die Gemeinde. Der Scheinchrist kennt auch die Bibel. Der Scheinchrist weiß auch einigermaßen, wie das Matthäus-Evangelium aufgebaut ist. Aber er bindet sich nicht daran. Er hängt sein Leben nicht daran. Er ordnet sich dem nicht unter. Er gibt Gott und seinem Wort nicht die oberste Priorität. Der Scheinchrist kann auch sagen, die Bibel ist mir wertvoll. Aber sie hat nicht das letzte Wort. Und darum ist das die große Frage, wie steht es um dein Fundament? Stehst du auf Fels oder auf Sand? Verlässt du dich in letzter Instanz auf das Wort Gottes oder verlässt du dich in letzter Instanz dann auch auf deinen gesunden Menschenverstand oder die Meinung deiner besten Freundin oder deines besten Freundes oder Professor XY oder was auch immer? Wonach baust du dein Leben? Hast du einen eigenen Bauplan und gleichst den so ab und zu mal mit dem Wort Gottes ab? Oder ist das Wort Gottes dein Bauplan? Auf welchem Fundament steht dein Leben? Ich denke noch daran, wie dieser nachdenkliche, ehrliche junge Mann zu mir kam und er sagte, ich möchte eigentlich Christ werden, aber ich muss ehrlich sein. Und er sagt das mit Tränen in den Augen. Er sagt, wissen Sie, mein Grund ist der, dass ich mir davon Lebenshilfe verspreche. Ich kann nicht aus Überzeugung sagen, dass ich hinter der Bibel stehe. Ich will auch ehrlich gesagt nicht unbedingt zu Jesus gehören. Ich will meine Freundin kriegen, die an Jesus glaubt und die mich so nicht nimmt. Und ich will die Lebenshilfe kriegen. Und dann nehme ich Jesus eben in Kauf. Das ist schon okay mit Jesus. Reicht das, um Christ zu werden? Er saß da und fragte mich, Herr Pfarrer, reicht das, um Christ zu werden? Und ich musste ihm sagen, wissen Sie, Sie wollen etwas von Jesus. Aber Sie wollen nicht Jesus selbst. Ja, Sie sind bereit, sein Wort notfalls in Kauf zu nehmen, aber Sie wollen ihm nicht mit brennendem Herzen gehorchen. Und ich muss Ihnen das sagen, Gott lässt sich da drauf nicht ein. Gott lässt sich nicht drauf ein. Ich würde schuldig an ihn werden, wenn ich ihm das nicht sagte. Und er sagt, was soll ich tun? Ich habe gesagt, bitten Sie Gott, dass er Ihre Einstellung ändert. Bitten Sie, rufen Sie, schreien Sie zu Gott, dass er Ihr stolzes Herz beugt. Und ich kann Ihnen nur sagen, lesen Sie weiter in der Bibel. Lesen Sie so lange, bis Sie überzeugt sind. Verstehen Sie, der hat den Unterschied sehr genau verstanden. Und er durfte dann später noch zum lebendigen Glauben finden. Aber es hat einige Zeit gedauert. Und Jesus macht deutlich, es ist das Fundament ein anderes. Aber es ist vor allem auch die Zukunft eine andere. Und damit betont Jesus am Schluss der Bergpredigt, in die wir jetzt hineingehen, nochmal das, was schon ab 7,13 angeklungen ist und in immer neuen Variationen. Wenn Sie mal die Bergpredigt ab Vers 13 in einem Zug durchlesen, das sind gar nicht so viele Verse, dann werden Sie immer wieder merken, es geht immer wieder um die Frage, wie kommst du durch in Gottes letztem Gericht? Wirst du gerettet werden oder verloren gehen? Gehst du auf dem schmalen Weg zum Leben oder auf dem breiten in ewige Verdammnis? Wirst du deine Ewigkeit im Himmel verbringen oder in der Hölle? Ich habe das nachgezählt, in den letzten 15 Versen der Bergpredigt warnt Jesus 4-mal vor der Hölle. In der Bergpredigt, das ist häufiger als alle 4 Verse. Der kluge Bauherr baut auf dem Fels und seine Zukunft endet im Himmel. Und der törichte Bauherr baut auf Sand und seine Zukunft findet in der Hölle statt. Und wissen Sie, das ist so tragisch. Im Augenblick, wo der Sturm kommt, in dem Augenblick, wo er das Haus am dringendsten brauchte, da kracht es ein. Und so, sagt Jesus, wird es den Scheinchristen gehen. In dem Augenblick, wo sie den Glauben am dringendsten brauchen, werden sie merken, was ich für Glauben gehalten habe, war kein Glaube. Ich habe die Worte von Jesus im Munde geführt. Und ich habe mir eingebildet, ihn ernst zu nehmen. Aber ich habe ihn nicht wirklich geliebt. Ich bin ihm nicht wirklich gefolgt. So viel war er mir leider nicht wert. So stehen wir am Ende vor der Frage, auf welchem Fundament steht mein Lebenshaus? Welcher Bauherr bist du? Welche Zukunft erwartet dich? Woran kannst du das jetzt am Schluss erkennen und überprüfen? Es nützt ja nichts, wenn der Sturm erst mal da ist, dann kannst du nichts mehr nachbessern. Du kannst nicht ein Fundament nachträglich unter ein Haus drunter schieben. Aber solange die Sonne scheint, kannst du noch mal neu bauen. Also, ein letztes Mal Vers 24 und Vers 26. Wozu gehört unser Lebenshaus? Vers 24 sagt, ein jeder nun, wer diese meine Worte hört und sie tut, der baut auf Fels. Und Vers 26, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut. Das müssen wir noch klären zum Schluss. Sonst gibt das eine heillose Verwirrung. Der Unterschied liegt hier nicht im Hören, sondern im Tun. Wird Jesus jetzt katholisch oder was heißt tun? Heißt das etwa, dass wir uns unsere Rettung erarbeiten können? Heißt das etwa, dass je mehr einer für Gott tut, dass er umso sicherer in den Himmel kommt? Das kann es nicht heißen. Das kann es definitiv nicht heißen. Denn Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren, sondern das ewige Leben haben. Jesus hat deutlich gemacht, Kapitel 5, Vers 3, wir müssen mit leeren Händen kommen, wir müssen unseren Bankrott erklären. Also Jesus kann hier nicht meinen, dass wir uns durch unsere guten Taten den Himmel verdienen. Ich frage nochmal, weil wir das wirklich klar kriegen müssen. Kann es also sein, dass jemand, der echt an Jesus geglaubt hat, jemand, der ihn echt angebetet hat als Gottes Sohn, jemand, der echt von seiner Sündenvergebung gelebt hat, jemand, der echt im Vertrauen auf seinen Tod auf Golgatha gestorben ist, kann es sein, dass der am Ende verloren geht? Und die klare Antwort des gesamten Neuen Testamentes lautet, nein! Kein Christ geht verloren, weil er nicht genügend getan hat. Und kein Christ wird gerettet, weil er genug getan hat. Sondern jeder, der gerettet wird, wird gerettet, weil er an Christus hängt und Christus zieht uns durch. Aber, und darauf legt die Bergpredigt den Finger, wer wirklich zu Jesus gehört, wer sich wirklich im Glauben vor ihm gebeugt hat, dessen Leben wird zwar nicht perfekt, aber der wird in seinem Leben verändert. Das lehrt die Bergpredigt. Neue Menschen bekommen einen neuen Lebensstil. Das ist nicht potenziell, das ist nicht möglicherweise oder sollten möglichst einen neuen Lebensstil bekommen, sondern das ist indikativ Präsens. Sie bekommen einen neuen Lebensstil. So lehrt es die Bergpredigt. Es sind Früchte da. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wachsen in deinem Leben Früchte, die Jesus schenkt, weil du zu ihm gehörst. Es kann nicht sein, dass einer wirklich an Jesus glaubt und seine Worte beständig nicht tut. Das kann nicht sein. Klar, wir fallen alle immer wieder und das wissen wir und wir brauchen, und Jesus lehrt uns ja auch in der Bergpredigt, täglich nicht nur für das tägliche Brot, sondern die Vergebung unserer Schuld zu beten. Aber es kann nicht sein, dass wir einfach locker drauf lossündigen, ohne nach dem Willen des Herrn zu fragen. Also angenommen, jemand ertappt sich ständig dabei, dass er lügt. Und die Bergpredigt macht sehr deutlich, du sollst die Wahrheit sagen. Was ist dann bei einem, der echt Christ ist, der echt zu Jesus gehört, der sein Haus auf Fels gebaut hat? Der wird sich bemühen, das zu ändern. Der wird sagen, Herr, vergib mir, du weißt an der Stelle, ich falle immer wieder rein. Bitte lass es anders werden. Und dann kann es trotzdem passieren, dass er wieder in den alten Fehler fällt. Aber eins kann nicht passieren. Es kann nicht passieren, dass er einfach fröhlich weiter lügt, ohne dass es seinem Gewissen Not macht. Das kann nicht passieren. Oder da lässt sich der Ehemann ständig hinreißen, zweideutige Blicke auf andere Frauen zu werfen. Und dann liest er hier in der Bergpredigt, wie der Jesus das so zugespitzt hat. Ich sage euch, wer eine Frau ansieht, Matthäus 5, 28, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr betrieben. Und dann wird der Jesus um Vergebung bitten, wenn er Christ ist. Und sagt, Herr, es tut mir leid, es ist schon wieder passiert. Und dann kann es passieren, dass es ihm wieder unterläuft. Aber es kann nicht sein, dass es ihm wieder unterläuft und dass sich sein Gewissen nicht meldet. Und dass es ihn nicht betrübt und dass ihm egal ist. Und dass er sich fröhlich damit arrangiert. Das kann nicht sein. Oder die Bergpredigt betont, wie wichtig das Beten ist. Wie wichtig das Beten ist. Und das ist ein lang gedienter Mitarbeiter. Und er merkt, Mensch, zurzeit bin ich beim Beten immer müde. Und es wird mir zur Last. Und wenn er es merkt, dann darf er Jesus um Vergebung bitten. Er kann sagen, Herr, entfache neu das Feuer. Gib mir neue Freude zum Beten. Gib mir auch neue Disziplin zum Beten. Und es kann sein, dass er wieder drüber wegkommt oder dass er es wieder eine Woche lang vernachlässigt. Aber eines kann nicht sein, wenn er wirklich Christ ist, dass er einfach so fröhlich weiterlebt ohne Gebet, fröhlich weiterlebt ohne Bibellese, fröhlich weiterlebt mit geringster Gemeindeberührung, ohne dass ihn das stört, ohne dass ihm was ausmacht, ohne dass er es auch nur falsch fände. Warum? Ich bin doch frei. Ich bin ein freier Mensch. Das kann nicht sein. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut sie nicht, der gleicht dem törichten Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Mit anderen Worten, der ist auf dem Weg zur Hölle. Das ist der springende Punkt, ihr Lieben. Und damit klingt die Bergpredigt auf demselben Ton aus, der sich wie ein roter Faden durch diese Kapitel hindurchgezogen hat. Jesus sagt, prüfe dich. Benutze die Bergpredigt als Beichtspiegel. Lass dich überführen und lass dich neu ermutigen, dass ich dein Leben wirklich verändern will nach meinem Willen. Und wenn du durch dieses Nadelöhr von Vers 3 gegangen bist am Anfang, dann gehörst du mir doch. Und dann ist dein Leben doch in meiner Hand. Und dann bin ich schon längst dabei, diese Charaktermerkmale in deinem Leben zu entwickeln. Und du kannst dich darauf verlassen, dass ich dir täglich wieder vergebe und dass ich dich nicht loslasse und dass ich dich an meiner Hand festhalte und dass ich dich ans Ziel bringe. Und dass, wann immer du entsetzt und betrübt und verunsichert bist, du doch nur den Blick zu mir zu werfen brauchst und du weißt, ich bin da und ich halte dich fest. Ich hab's dir doch versprochen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Aber prüfe dich und frage dich, ist es dir ein Herzensanliegen, so zu leben? Interessiert dich das überhaupt, was da steht? Oder sagst du, oh, war ja schon ganz schön lang die Predigt wieder. Eine halbe Stunde länger musste ich sitzen, eine halbe Stunde länger. Wegen einer Wahrheit, an der sich möglicherweise Himmel und Hölle entscheidet. Hast du Sehnsucht nach einem reichen, nach einem reinen Herzen? Und nach einem im Sinne Jesu reichen Herzen? Möchtest du Jesus ähnlicher werden? Willst du seine Worte tun? Willst du dich um den Herrn drehen? Willst du vor dem Thron des Königs dich beugen? Willst du seine Ehre suchen? Was ist die Triebfeder deines Lebens? Nochmal, keiner wird gerettet durch seinen eigenen Gehorsam. Jeder von uns, der im Himmel dabei ist, ist allein dabei wegen Jesus und weil wir an ihm hängen. Aber wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist, und das heißt auch, wenn du zu Jesus gekommen bist als dem, der er ist der Retter und er ist der Herr, er ist der König. dann ist es auch die Lebensausrichtung, dass du seinen Willen tun willst. Bei allen Sünden, die uns auf dem Weg dahin noch passieren. Aber das ist die große Ausrichtung. Und der Test des Glaubens sind dann die Früchte, die dieser Glaube produziert. Ihr Lieben, das ist die Regierungserklärung unseres Herrn, unseres Königs. Ihr Lieben, hier in diesen drei Kapiteln, da hat der Herr Jesus uns erklärt, was es bedeutet, in seinem Reich zu leben. Und dieses Reich ist jetzt schon da, wo einer mit Jesus lebt. Und es wird einmal sichtbar und in Herrlichkeit kommen. Und der Herr Jesus hat uns mit diesen drei Kapiteln, diese drei Schicksalsfragen wirklich hoffentlich aufs Herz gelegt. Erstens, neues Leben braucht neue Menschen. Wenn du kein neuer Mensch bist, brauchst du erst gar nicht anzufangen. Zweitens, neue Menschen bekommen einen neuen Lebensstil. Und der breitet sich aus bis in die letzten Kapillaren und Winkel unseres Lebens. Und drittens, und das war dieser warnende Schluss ab Kapitel 7, Vers 13 bis zum Ende, neues und altes Leben dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Wir hatten, und damit schließt sich der Kreis, die Regierungserklärung unseres Königs verglichen mit der Regierungserklärung der englischen Königin jährlich im Parlament. Und ich erinnere nochmal an diesen Brauch. Ein königlicher Bote geht zu den geschlossenen Türen des Unterhauses und klopft dreimal höflich an und erst danach wird ihm geöffnet und dann erklärt er, dass die Königin doch die Abgeordneten bitte zu sehen wünsche. Und wir hatten gesehen, dieses wiederholte Klopfen, das signalisiert, dass sich das Unterhaus nicht einfach so vor den Monarchen zitieren lässt. Das ist das Selbstbewusstsein des Parlaments gegenüber der Krone. Wir lassen uns nicht vor den König zitieren, denn wir haben die Macht und nicht der König. Wer hat die Macht? Weißt du, unser König, der hat es nicht nötig, dreimal anzuklopfen. Unser König hat es nicht nötig, uns höflich vor seinen Thron zu bitten. Du hast für dein Leben keinen Parlamentsvorbehalt Jesus gegenüber. Du hast Jesus gegenüber kein demokratisches Widerspruchsrecht. Denn du lebst ohnehin in seiner Gegenwart. Wir leben alle in jeder Sekunde im Angesicht seines Thrones. Wir leben alle in jeder Sekunde unseres Lebens im Angesicht der Bergpredigt. Wir neigen manchmal dazu, das zu vergessen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Regierungserklärung unseres Herrn lesen und verinnerlichen. Und uns hier von unserem Herrn immer wieder erinnern lassen, liebevoll und deutlich zugleich, was gilt in seinem Reich. Und dass wir nicht vergessen, woran wir sind. Er sagt, du lebst vor mir. Und eines Tages werden wir das nicht mehr vergessen oder verdrängen können. Eines Tages wirst du Jesus gegenüberstehen. Und dann wird die Entscheidung gefallen sein. Heute hast du Zeit, dich zu prüfen. Es geht nicht darum, ob du fehlerlos bist. Ich will es nochmal sagen, damit keiner in einer falschen Weise verunsichert werde. Aber wenn die Prüfung bei dir ergeben sollte, dass dein Lebenshaus heute im März 2015 noch auf Sand steht, dann musst du eines tun, du musst neu bauen. Und dann warte bitte nicht, bis der Sturm kommt. Warte nicht so lange. Egal wie alt du bist. Egal, wie alt du geworden bist mit deinem selbstbestimmten Leben. Egal, wie sehr du dich eingefahren hast in die gewohnten Gleise deiner christlichen, religiösen Tradition. Du brauchst ein neues Fundament, du brauchst ein neues Haus. Du brauchst einen neuen Chefarchitekten, du brauchst Jesus. Und so schließe ich mit einer Sache, die ich in meiner allerersten Gemeinde erlebt habe, als ich noch ein ganz junger Pfarrer war. Da gab es einen alten, ehrwürdigen Pfarrer. Der hatte dort 30 Jahre Dienst getan, ein lieber alter Herr. Und kurze Zeit vor seiner Pensionierung überlegte er dann, ja, wo soll ich denn jetzt hin, wenn ich nicht mehr im Pfarrhaus wohnen kann? Und er merkte, wir brauchen eine neue Bleibe, meine Frau und ich. Und da kam diesem alten Herrn eine kühne Idee. Er baute nochmal neu. Und dann suchte er einen Bauplatz draußen in der Nähe dieses Dorfes, ließ die Fundamente legen und baute ein neues Haus kurz vor seiner Pensionierung. Vielleicht geht es manchem übertragenen Sinne so wie meinem lieben alten Amtsbruder. Vielleicht hast du jahrzehntelang in deinem vertrauten Lebenshaus gelebt. Vielleicht ist dein altes Lebenshaus so ehrwürdig, wie das Pfarrhaus war. Und vielleicht ist dir heute deutlich geworden, im Spiegel der Regierungserklärung des Königs. Vielleicht ist dir heute deutlich geworden, du kannst nicht mehr in diesem Haus bleiben. Denn du wirst mit diesem Haus einkrachen. Du wirst zugrunde gehen. Und du hast gemerkt, ich muss ausziehen. Mein Haus steht auf Sand. Ausziehen, aber wohin? Und dann will ich dir sagen, wende dich an Jesus. Sag es ihm einfach. Sag es ihm einfach. Sag ihm, Herr, ich brauche ein neues Haus. Komm zu ihm mit den leeren Händen, in denen keine Voraussetzungen für irgendeinen religiösen Baukredit mehr vorhanden sind. Komm einfach zu ihm und sag ihm das. Und du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen, Jesus wird dich nicht im Regen stehen lassen. Jesus wird dich nicht im rasenden Fluss ertrinken lassen, der hier in diesen Versen beschrieben wird. Und er wird nicht zulassen, dass der Wind dein Leben davonbläst und davonjagt. Sondern Jesus wird dir ein neues Haus bauen. Jesus will dir ein Haus schenken, das jeden Sturm übersteht. Und in dem du sicher bist, bis du einmal ganz zu Hause sein wirst. Bei ihm. In dem herrlichen Palast unseres allmächtigen Königs.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.